Die Atmung ist einfach der Schlüssel zu den Türen, die ich benötige, um mehr bei mir zu sein, mehr bei meiner persönlichen Gesundheit zu sein. Und damit meine ich nicht nur physische, sondern auch psychische Gesundheit.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Wir atmen ungefähr 15 Mal pro Minute und täglich zwischen 10 bis 20.000 Liter ein und aus. Aber die meiste Zeit machen wir das unbewusst, ohne darauf zu achten, wie. Dabei ist es alles andere als unwichtig. Wenn wir falsch atmen, kann uns das die Energie nehmen und unseren Gesundheitszustand negativ beeinflussen. Also es ist höchste Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Und weil man das richtige Atmen lernen kann, ist es nicht verwunderlich, dass es auch Trainer dafür gibt. Timo Nissner ist Experte für Mentalstrategien, Atemtraining und Business Coach. In Blogartikeln, Podcasts, Videos, Webinaren und Online-Kursen zeigt er, wie man durch Mental-, Atem- und Coaching-Training mit mehr Energie durchs Leben gehen kann. Herzlich willkommen, Timo Nissner.
Vielen lieben Dank, Nils. Schön, dass ich da sein darf.
Lieber Timo, wenn man bei dir auf die Website geht, Free Dive Your Life, dann findet man drei Worte über dich. Entdeckung, Vertrauen, Wertschätzung. Wie beeinflussen diese drei Worte dein Leben?
Das sind eigentlich so meine Grundwerte, mit denen ich eigentlich arbeite. Ich versuche mein Leben als großen Spielplatz zu sehen. Und auf diesem Spielplatz darf ich tagtäglich Neues entdecken. Das sind ganz wichtige Punkte. Dazu kommen noch andere Sachen. Respekt, Wertschätzung, Vertrauen. Das sind Themen, die mir einfach sehr, sehr wichtig sind, die Teil meiner Kommunikation sind, die Teil meines Lifestyles sind. Und ich versuche, alles, was ich mache, ob im Business oder auch im Privaten, auf diesen drei Bereichen mit aufzubauen.
Sehr spannend. Und auch sehr spannend, was dein Kernbereich ist, das Thema Atmung. Da ist es ja so, wir haben schon mal eine Folge zum Thema Atmung aufgenommen. Da hatten wir, ich glaube, der Titel war 10 Atemzüge und nie wieder müde. Und es ist tatsächlich überraschenderweise eine der Top 5 meistgehörten Folgen beim Forever Young Podcast. Von daher scheinst du auf einem sehr trendigen Thema zu sitzen. Und in diesem Podcast ist auch ein sehr schöner Satz gefallen, der war sinngemäß: Atmen ist wie Autofahren. Die meisten Leute glauben, sie könnten es gut. Den ich auch nach wie vor immer noch großartig finde, weil es ist ja scheinbar nicht so, weil sonst würde es ja Menschen wie dich nicht geben. Also wie wird man Atemtrainer?
Also ich würde kurz noch mal was vorausnehmen mit diesem Autofahren. Ich nenne es immer gerne beim Joggen oder beim Laufen. Also wir sitzen am Samstagnachmittag irgendwo im Park oder in der City und sehen Leute beim Joggen, die am Wochenende joggen gehen, und laufen können wir auch eigentlich alle, oder? Das geht ja. Aber wenn die Leute joggen sehen, sehen wir, jeder hat einen eigenen Stil. Und bei dem einen weißt du, das ist ein Marathonläufer, und bei der anderen Person weißt du, diese Person würde nie einen Marathon schaffen, da würde wahrscheinlich irgendwas brechen davor, gefühlt, ja. Und es geht hauptsächlich als Atemtrainer auch für mich darum, die Menschen zu einer natürlichen Atmung zurückzubringen. Wie ich dorthin komme, ist eigentlich relativ simpel. Atmung war schon immer ein Teil meiner Arbeit, war schon immer ein Teil meines Lebens. Nicht wie natürlich bei jeder Person, wer fangen an zu atmen, der dritte Rhythmus, der in unserem Körper entsteht, nach dem Kraniosakralen und unserem Herzschlag, auch der Atemrhythmus, der dann dazukommt, auch der ist natürlich bei mir da gewesen, sondern es geht bei mir eher darum, ich bin ja Apnoe-Lehrer auch, Gerätetauchlehrer, und hier ist einfach die Atmung ein solch wichtiges Tool, um sich nicht nur wohlzufühlen, sondern zum Beispiel auch länger die Luft anhalten zu können. Und dadurch, dass ich das eigentlich mein Leben lang schon mache, die ersten Bilder als Kind, die ich gemalt habe, war Timo als Tauchlehrer, Timo unter Wasser. Ich hing tatsächlich in einem Bild, da war ich 3 Jahre alt, schon an einem Seil unter einem Holzboot. Und so tauchen wir im Endeffekt ja eigentlich auch mit Apnoe. Und seitdem habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, auch die Luft anzuhalten. Wie lange kann ich denn unter Wasser bleiben? Schon wirklich klein auf, da konnte ich auch nicht mehr schwimmen. Und natürlich hat es nicht diese große Brisanz dann in meinem restlichen, sag ich mal, Schulleben gehabt. Aber schon im Studium ging es auch immer wieder in diese Richtung Atmung, Tauchen, wie kann ich damit haushalten? Und was ich gemerkt habe, ist, dass ich damals nicht gut mit meiner Atmung gehaushaltet habe, deswegen keinen klaren Kopf hatte, Schwierigkeiten hatte zu lernen und in Prüfungen oftmals einfach nur so ein Blackout hatte und nicht mehr wusste, was ich denn wirklich gelernt habe. Und all diese Dinge kommen eigentlich zusammen mit meiner Tätigkeit als Coach. Ich war früher Teamleiter bei einem Konzern, habe viel Stress erfahren, bin viel mehr wieder zu mir selbst gekommen und habe einfach auch in den letzten Jahren immer mehr gemerkt, die Atmung ist einfach der Schlüssel zu den Türen, die ich benötige, um mehr bei mir zu sein, mehr bei meiner persönlichen Gesundheit zu sein. Und damit meine ich nicht nur physische, sondern auch psychische Gesundheit.
Ich finde es total faszinierend. Ich hatte jetzt gerade im November hatte ich mal den Andrew Huberman kennengelernt, der ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast hat und der an der Stanford University unterrichtet. Und da ist er eben halt auch auf dieses Thema Atmung eben halt gekommen und hat da wirklich ganze Studien zu gemacht und auch welche unglaublichen positiven Wirkungen das er auch auf uns haben kann. Also er hat es auch gerade im Vergleich zur Meditation dann auch ins Verhältnis gesetzt und welche Entspannungsleistung sozusagen damit verbunden ist. Und dein Programm heißt ja auch Restorative Breathing. Was verbirgt sich denn da genau hinter?
Also Restorative Breathing, restaurativ bedeutet einmal stärkend und einmal erholend. Das heißt, wir können mit der Atmung eigentlich in beide Richtungen arbeiten. Und die meisten Dinge, die leider draußen sind, ich habe ganz viele Weiterbildungen als Atemlehrer auch gemacht, wo ich Schüler war. Und ich habe einfach gemerkt, dass die meisten Leute sich immer nur auf eine Technik fokussieren. Und das ist aber so schade, weil es gibt so, so viele verschiedene. Das ist ein bisschen wie bei einem Buffet. Und die Leute essen den ganzen Tag immer nur Tomatensauce und Spaghetti, ja, und nichts anderes. Und denken, das ist das Essen. Es gibt nichts Besseres. Aber an sich sind wir bei der Atmung bei einem riesen Buffet. Wir haben Sachen aus dem Sufi-Meditation, aus dem Pranayama, aus dem Apnoe-Tauchen. Es gibt zig Techniken. Und die Frage, die ich immer stelle, ist, welches Ziel hast du, wo möchtest du denn ankommen? Weil mit meiner Atmung kann ich mich einmal stärken, also dieses Restaurative, aber ich kann mich auch erholen. Somit spiele ich ja sympathisches sowie parasympathisches Nervensystem an. Und auf diesem Level ist immer die Frage, was brauche ich gerade? Ja, jetzt bin ich hier bei dir im Podcast, jetzt bin ich davor vielleicht super müde, weil ich gestern einen langen Workshop hatte. Aber ich
dachte, super aufgeregt, wolltest du jetzt sagen, aber okay.
Ach so, ja, das ist selten der Fall, es kommt nicht mehr so oft vor, aber eher dieses Excitement, eher die Freude daran, was kommt. Aber ich möchte präsent sein, also wenn ich jetzt aber davor ein bisschen müde bin, dann kann ich mit meiner Atmung arbeiten, um einfach ein bisschen Energie in den Körper reinzubringen. Aber wenn ich abends schlafen will, dann kann ich wieder in diesen Erholungsmodus kommen und auch über meine Atmung diese Bereiche mit steuern. Das Wichtige, glaube ich, ist, das muss ich gleich vorneweg sagen, ist, wenn wir von der Atmung sprechen, dürfen wir nicht nur von normalen Übungen sprechen. Also nicht, ich setze mich jetzt hin und ich verlangsame meine Atmung und das ist der Effekt, that's it. Das ist nämlich nicht der Fall, weil die wirklichen Effekte auf unseren Körper und auf unseren mentalen Zustand kriegen wir nur hin, wenn wir mentale Techniken mit der Atmung verknüpfen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin jetzt hier bei dir im Podcast und ich denke mir, okay, ich bin voll aufgeregt und jetzt versuche ich meine Atmung zu reduzieren. Oh Gott, was stellt der mir für Fragen? Das ist vielleicht total wichtig, kann ich die beantworten? Und ich habe diesen Affen im Kopf, dieses Gedankenkarussell, das ich nicht loslassen möchte und gleichzeitig versuche ich meine Atmung zu reduzieren, da komme ich nicht wirklich richtig an. Es kann schon sein, dass ich mich ein bisschen beruhige, aber den wirklichen Effekt habe ich dann gar nicht. Und es ist die Kombination wirklich aus beider dieser Ebenen, dass ich den besten Effekt haben kann über diese Atemübungen.
Eine große Frage, die sich bei mir im Zusammenhang mit Atemübungen stellt, ist, wenn ich jetzt tatsächlich irgendwelche Atemübungen mache, da gibt es ja verschiedene Techniken, da habe ich jetzt irgendwie mal gelernt, da gibt es das Box Breathing, wo man dann eben halt immer so in gewissen Zyklen dann eben halt einatmet, ausatmet und so weiter. Dann gibt es eben halt dieses 47-11 Atmung, also wir können da ja auch, wir werden ja vielleicht auf die eine oder andere noch eingehen, aber es sind ja schon unterschiedliche Techniken. Nichtsdestotrotz mache ich das dann mal für, wenn du Andrew Huberman glaubst, dann sind 7,5 Minuten gut ausreichend, um den 80% des Effektes zu erzielen. Nichtsdestotrotz, ich denke mir dann immer, naja, wir atmen ja den ganzen Tag. Was bringen dann im Verhältnis 7,5 Minuten bewusstes, gutes Atmen im Verhältnis zu der ganzen Atmung über den Rest des Tages? Also warum mache ich eine Übung, die ja eigentlich nur einen ganz kleinen Bruchteil meines Tages ausmacht und ich atme ja den Rest des Tages weiter?
Und das ist genau der Punkt, das ist eine super Frage, Nils, weil genau diese Frage bei vielen Leuten aufkommt. Jetzt muss ich nochmal was on top machen. Jetzt muss ich wieder eine Übung machen. Und wie nur 7 Minuten, vielleicht sogar eine halbe Stunde, brauche ich dafür mehr, um einen Effekt zu haben. Ich sage den Leuten oftmals, das Ziel ist es, sich gar nicht mehr hinsetzen zu müssen, um auf seine Atmung zu achten, sondern das so für sich einzubauen, dass man tagtäglich in jeglicher Situation den Fokus zurück zu seiner Atmung holen kann und diese Atmung hat, die wir in diesem Moment brauchen.
Aber das ist ein lustiger Punkt, weil du es ansprichst, wenn du sagst, dass man sich gar keine Gedanken mehr über seine Atmung machen muss. Das machen ja die meisten nicht. Also die meisten Leute machen ja sich gar keine richtig. Gedanken über die Atmung.
Ja, das ist absolut korrekt. Aber die meisten Menschen, und da zähle ich mich mit dazu, wir atmen, wenn wir unterbewusst atmen, unnatürlich. Also unsere Atmung verändert sich. Ich habe das Prestige, gerade frisch Papa geworden zu sein. Mein Kleiner ist jetzt 12 Wochen alt und ich darf ihn begleiten und mir anschauen, wie er atmet, denn das ist eine natürliche Atmung. Und die Atmung verändert sich ungefähr erst zwischen 5 bis 7 Jahren. Und was passiert da? Schulischer Kindergarten, Schule, wir kommen in unsere Schemata rein, wir bekommen Stress von außen, wir müssen irgendwo reinpassen. Und da fängt unsere Atmung an, sich sukzessive, auch minutenweise erstmal zu verändern, bis wir zu einer sehr flachen Atmung kommen, einer Mundatmung kommen, einer Brustatmung kommen, die unser ganzes System den ganzen Tag über stresst. Und das Ziel ist aber, und das ist auch mein Ziel bei allen Übungen, die wir machen, die Menschen dabei zu unterstützen, zurückzukommen zur langfristig einer natürlichen Atmung. Das heißt, eine aktive Bespielung unseres Zwerchfells, eine aktive Bauchatmung, eine Verlangsamung unserer Atmung bis zu diesem Punkt eigentlich, dass ich nur noch im einstelligen Bereich atme. Das heißt, 7 bis 8 Atemzüge ganz bewusst nur noch zu machen und eben nicht an diesem Punkt kommen, dass ich 15 bis 20 Atemzüge mache, weil da bin ich eigentlich schon bei einer Hyperventilation. Wenn man das mal nur probiert, diese Anzahl an Atemzüge zu machen, wie viele Ärzte sagen, 20 Mal pro Minute ist ja normal, da bin ich aber in so einer Hyperventilation, da möchte ich sicherlich nicht hin. Ja, und was damit einherkommt, ist, ich habe keinen klaren Kopf mehr, Verengung meiner Gefäße, ja, Unterversorgung von Sauerstoff und, ganz viele Sachen, die mit dazukommen. Also das Ziel jeder Technik sollte für mich auch immer sein, wenn ich jetzt nicht ein spezifisches Ziel auswählen kann, wie, dass ich meine Lungenkapazität erweitern möchte, dass ich für mich versuchen möchte, in andere Bewusstseinszustände abzutauchen, dass ich für mich noch tiefere meditative Zustände haben möchte, ja, dann geht es darum, immer zurück zu dieser natürlichen Atmung zu kommen. Und bei Restorative Breathing geht es mir darum, was ist dein Ziel? Denn erst wenn wir ein Ziel haben, dann können wir gucken, welche Atmung unterstützt mich dabei, bei diesem Ziel anzukommen, eine bessere Verdauung zu haben, besser schlafen zu können, ja, eine bessere sportliche Leistung abrufen zu können. Wie kann ich mich gut vorbereiten vor dem Sport? Wie kann ich während dem Sport atmen? Wie kann ich danach atmen, um eine bessere Regeneration zu haben? Aber erst wenn ich das Ziel weiß, dann kann ich gucken, was kann ich hierfür anwenden?
Sehr faszinierend gerade, dass du das Thema Verdauung ansprichst. Ich glaube, die wenigsten unserer HörerInnen würden jetzt denken, dass das Thema Verdauung und Atmung einen direkten Kontext hat.
Nils, das ist ein Riesenthema. Das ist ein riesiges Thema. Ein riesiges Thema. Wir können mit unserer Atmung ja ganz aktiv unser parasympathisches Nervensystem aktivieren. Das heißt, unseren Rest-and-Digest-Mode. Rest and Digest, zur Ruhe kommen, erholen, restaurative Prozesse aktivieren, and digest, verdauen. Und hier ist es so, dass wir einmal entweder durch spezifische Techniken in diesen guten Verdauungsmodus reinkommen können, in diesen Modus, in dem wir auch unsere Akkus gut aufladen können, in dem wir auch mental uns setteln können. Das ist der eine Bereich, der wichtig ist. Und der zweite Bereich, der wichtig ist, um in diese Verdauung reinzukommen, können wir auch aktiv mit Atemtechniken unsere Verdauung anregen. Das mache ich jeden Morgen. Ich rege meinen Stoffwechsel an, ich rege meine Verdauung an. Und wenn ich in diesem Modus mit drin bin, dass meine Verdauung aktiviert ist und mein Stoffwechsel aktiviert ist, dann läuft alles viel, viel einfacher. Da brauchst du morgens keine Kippe und einen Kaffee dafür, damit alles läuft.
Das ist sehr interessant, dass du es ansprichst. Wenn man jetzt zumindest, sage ich mal so, sich ein bisschen mit dem Thema Atmung auseinandersetzt, dann lernt man ja immer, dass grundsätzlich der Parasympathikus, also sprich eben halt die Entspannung, aktiviert wird dadurch, dass man mehr ausatmet, als man einatmet. So, das würde ich jetzt mal so grundsätzlich irgendwie in den Raum geben. Wenn ich mit so einer Atemübung, oder bin ich da falsch? Also oder ist das zu generell gedacht?
Lass mal es einfach mal so. Ich würde einfach nur spezifischere Worte dafür nutzen. Also ich würde zum Beispiel nicht nur sagen, es hat auch viel mit der Tiefe zu tun. Es hat mit der, ob ich durch den Mund und durch die Nase atme. Aber grundsätzlich habe ich eine Atmung, die langsamer ist, atme ich langsamer aus als ein, ist es immer eine parasympathische Aktivierung, genau.
Okay. Aber nehmen wir jetzt das einfach mal an. Wenn ich jetzt, ganz viele Leute sagen, ja Mensch, morgens am besten den Tag schon mal mit der Meditation beginnen. So, da würde ich jetzt sagen, wenn man jetzt statt mit einer Meditation mit einer Atemübung beginnt und nehmen wir jetzt mal an, ich würde dann genauso eine parasympathische Atemübung als Morgenstart machen, dann würde ich denken, naja, ist das nicht eigentlich genau kontraproduktiv, weil geht es nicht darum, eigentlich den Sympathikus zu aktivieren?
In welchem Zustand sind wir denn am Morgen? Ja, das ist die Frage des Ziels. Also es ist, ich würde sowas gar nicht generell sagen und ich würde sogar noch mal einen Schritt vorausgehen. Was ist denn Meditation? Also ich weiß nicht, inwieweit die Hörerinnen hier im Endeffekt sagen können, was ist denn für mich eine Meditation? Also ich habe mit einem Zen-Meister gearbeitet, im Buddhistischen für einen längeren Zeitraum, und er sagt, der erste Schritt ist der Fokus auf deine Atmung. Wenn ich mich auf meine Atmung fokussiere, bin ich bei mir. Ja, der Fokus auf meine Atmung verändert automatisch meine Emotionen. Und darum geht es im Endeffekt auch. Also wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Und Leute, die einfach morgens aufstehen und voller Energie sind und auf 100% und Vollgas geben, aber sich noch gar nicht richtig in den Tag angekommen sind, vielleicht eine Phase brauchen für sich, um erstmal zur Ruhe zu kommen, sich erstmal alles anzuschauen. Für die ist eine parasympathische Aktivierung super. Für andere Leute, die einfach gar nicht in die Gänge kommen, die können natürlich gucken, dass sie eher eine sympathische Aktivierung bekommen. Das heißt, dass sie eher eine hohe Aktivierung bekommen, aber nicht zu hoch, weil sie gleichzeitig auch nicht in so einen Panikmodus switchen wollen. Also das ist immer die Frage, was ist mein Ziel? Und auf Grundlage meines Ziels kann ich meine Session anpassen.
Ganz interessant, dass du es so ansprichst, weil für mich war früher immer so, dass wenn ich morgens aufgestanden bin, wollte ich alles so zeiteffizient wie möglich machen. Das heißt also ganz schnell duschen, Zähne putzen und frühstücken und alles irgendwie ganz schnell abhaken. Und da war für mich immer so der Punkt, dass ich immer dachte so, okay, das muss jetzt alles irgendwie schnell gehen. Insofern bin ich wahrscheinlich dann schon direkt auf den Fluchtmodus dann irgendwie eingestiegen. Deswegen könnte man sagen, gut, wäre für mich vielleicht tatsächlich die parasympathische Übung dann die richtige. Aber du hast eben gerade so dieses verlockende Wort gesagt, dass man sagt, naja, dann braucht man morgens irgendwie keinen Kaffee erstmal, um erstmal wach zu werden. Wenn jetzt wir unsere HörerInnen dabei haben, die sagen, Gott, ich würde auch gerne auf den Kaffee verzichten und morgens dann gleich frisch und wach sein. Gibt es da eine Übung, wo du sagen würdest, okay, das kann man zumindest für die meisten sagen, würde ganz gut funktionieren?
Ja, die gibt es. Ich nenne ihn gerne den Atem-Espresso. Das sind Sachen, die mache ich immer gerne im Business-Kontext auch, um die Leute an den Punkt zu bekommen, dass der Kopf frei ist und nicht, dass ich morgens aufstehe und schon sage, ah, ich muss noch das machen und das machen und das machen und die E-Mail, und dass der Kopf schon überladen ist, bevor ich eigentlich den Tag gestartet bin. Und gleichzeitig versuche ich aber wiederum, mein System zu erden. Und zwar ist es eine Kombination eigentlich aus drei Übungen. Einmal aus einer kurzen, starken Hyperventilation. Das heißt, ich versuche über tiefe Atemzüge erstmal schnell zu atmen für einen gewissen Zeitraum. Das hat immer was damit zu tun, auch wie der physiologische Zustand ist der Person. Kann man sagen, macht 10 oder 20 von diesen Sets Ein- und Ausatmungen. Dann atme ich aus und halte die Luft an. Ja, einmal durch diese Hyperventilation wird der Kopf leer. Durch dieses Ausatmen und Luftanhalten komme ich an den Punkt, dass mein CO2-Level wieder rejustiert wird. Ich komme zu so einer gewissen inneren Ruhe auch dazu. Ich habe eine bessere Durchblutung und dann kann ich dieses Set 2-3 Mal zum Beispiel machen und versuche anschließend nur noch in eine sehr langsame, leichte, aber trotzdem tiefe Atmung für mich reinzukommen.
Mhm. Das ist so ein bisschen, entschuldige bitte. Mhm. Das ist nur zum Verständnis. Es klingt so ein bisschen wie dieses Wim Hof Breathing, sage ich mal, sowas, der ja auch 30 Mal ein und aus und dann Luft anhalten. Aber ich höre gerade an deine Reaktion, ist trotzdem anders.
Ja, mit Wim Hof bin ich nicht so ganz konform, muss ich gestehen. Also grundsätzlich ist die Technik, die er benutzt oder die kommuniziert wird, TUMO. Das ist die grundlegende Technik, mit der hier gearbeitet wird. Und Wim Hof hat nur einen Teil dieser Technik verwestlicht und abgespalten. Sie ist super für verschiedene Bereiche, aber es gibt auch Sachen, die leider nicht ganz korrekt physiologisch kommuniziert werden. Und deswegen entsteht so ein bisschen kollektives falsches Verständnis dafür. Also Punkt 1 ist zum Beispiel, dass der Körper nicht mit Sauerstoff komplett geboostet wird durch diese Atmung. Ist genau das Gegenteil der Fall. Und das andere ist im Endeffekt, und es ist wirklich wichtig, das dann auch nochmal zu sagen, wenn wir diese Luftanhaltephasen haben, nachdem wir sehr schnell atmen, dürfen wir nicht einatmen und die Luft anhalten, sondern wir müssen ausatmen und die Luft anhalten. Weil sonst erzeugen wir einen sehr hohen Blutdruck durch die Einatmung, der hier stattfindet. Und dann kann es in Extremfällen zu Schlaganfällen sogar kommen.
Aber ich glaube, Wim Hof, zumindest die Technik, die ich kenne, ist immer die Lunge leer. Aber lass uns dann das mal ausklammern. Ich hatte eigentlich nur gedacht, weil dieses Wim Hof Breathing bei einigen Leuten schon präsent ist, dann lass uns nur mal ganz kurz zur Verdeutlichung, was für dich die Hyperventilierung dann bedeutet, dass man etwas vielleicht einfach auch mal akustisch macht. Also wir würden jetzt eben halt 10-mal so... So, also so ist so das diese Geschwindigkeit, nur natürlich durch die Nase, oder wie würdest du sagen?
wiederum an, also ich hoffe, ich gehe jetzt nicht zu speziell ins Detail, weil ich, das ist, das sind ganz viele kleine Nuancen, auf die wir achten können. Zum Beispiel, atme ich durch den Mund ein und aus oder atme ich durch die Nase ein, durch den Mund aus oder atme ich durch die Nase ein und die Nase aus. Mhm. Das sind alles so kleine Facetten oder durch den Mund ein, durch die Nase aus. Das sind alles Facetten, die immer abhängig sind von dem Zweck, den ich erreichen möchte. Wenn wir es aber simpel machen wollen, sage ich zum Beispiel, wir machen Hyperventilation, bei dem wir, ich kann es auch mal vormachen, durch die Nase einatmen, also und dann durch den Mund aus. Ja, und
ich
eine gewisse Frequenz aufbaue, zum Beispiel. Es kann aber auch sehr, sehr schnell sein, es kann auch 20 Mal sein. Es hat eher was mit dem Wohlgefühl zu tun. Mhm. Wo man im Endeffekt für sich hinein möchte.
Na, ich bin immer noch bei dem Espresso jetzt gerade so. Also,
genau, bei dem Atem-Espresso. Ja. Da sagen wir mal 20 Mal zum Beispiel, dass man so eine Hausnummer hat. Wichtig hierbei ist aber auch, dass wir in eine tiefe Atmung reinkommen. Das heißt, dass wir im Bauch anfangen und erst anschließend in die Brust hochkommen und nicht anfangen, in der Brust zu atmen. Mhm. Sondern also, dass wir erst einatmen durch den Bauch, dann durch die Brust und dann durch den Mund komplett ausatmen. Ja. Also wenn wir das machen, zum Beispiel, dann haben wir die Einatmung, haben wir die komplette Ausatmung. Und das können wir dann in so einer Frequenz machen. Sieht ungefähr so aus. So, jetzt habe ich das 4-5 Mal gemacht und ich spüre schon, es fängt an zu kribbeln. Das ist der erste Stadium der Hyperventilation, den ich hier schon spüre. Das ist im Endeffekt so ein leichte Gänsehaut, die vielleicht mit reinkommt. Wenn es jetzt andere Leute versuchen, dann sagen sie gleich, boah, das ist zu schnell, das kriege ich gar nicht hin. Ja, das kann auch passieren. Aber sonst würde ich so eine Sequenz machen und danach ausatmen, die Luft anhalten. Hierbei ist auch die körperliche Entspannung wieder wichtig. Und dann können wir da zum Beispiel morgens 2-3 Runden von machen und anschließend versuchen, in eine ganz ruhige Nasenatmung reinzukommen. Das heißt, wir versuchen nur noch durch die Nase ein- und auszuatmen, bleiben in meiner Zwerchfellatmung, also wirklich unten im unteren Bauch bleiben bei dieser Atmung und versuchen gleichzeitig unsere Atmung so leise wie möglich zu gestalten. Ich sage immer, es sind die 3 Ls, die ich habe. Es ist langsam, leicht und leise, mit denen ich arbeite, um den Leuten ein Gefühl zu bekommen. Und dann dieser letzte Bereich sollte aber nicht zu lang sein, sonst werde ich parasympathisch zu sehr aktiviert und dann kann ich anfangen zu schlafen. Das hatte ich gestern bei einer Teilnehmerin, die so schnell in diesen Modus übergegangen ist, dass sie dann gesagt hat, boah, ich war so weg, ich hätte jetzt direkt schlafen können. Das wollen wir natürlich morgens nicht haben. Und deswegen kann ich dann hinten raus spielen, ob ich das dann 2 Minuten mache, 5 Minuten mache. Und ja, ich würde es eher ein bisschen kürzer machen. Und dann können die Leute ihre Augen wieder öffnen, dann habe ich einen klaren Kopf. Ich habe ein gutes CO2-Level bei mir im Körper, ich habe es ein bisschen angehoben am Schluss, weil ich die langsame Atmung noch mit hatte und bin aber auch ganz präsent bei mir im Körper. Das kann bei so einem Atem-Espresso zum Beispiel das Ziel sein.
Ich glaube, ich habe vielleicht nicht ganz gut aufgepasst, aber du hattest im Grunde genommen eigentlich das Hyperventilieren und danach hast du die 3 Ls. Und hattest du nicht gesagt, das wären 3 Stufen, die man da bei diesem Espresso hat oder
genau.
Habe ich jetzt was vergessen?
Genau. Ja, vielleicht habe ich es nicht gut genug erklärt. Der erste Schritt ist die Hyperventilation, die wir machen.
Ja.
Dann zum Beispiel nach einem Set von 10 bis 20 Wiederholungen komme ich dann in eine Luftanhaltephase.
Ach so, ja, die Anhaltephase ist die zweite Phase.
Genau, alles klar. Das ist die zweite Phase. Genau, weil das gehört, wir haben ja im Endeffekt verschiedene Bereiche bei der Atmung. Wir atmen ein, wir halten kurz die Luft an, wir atmen aus und halten wiederum die Luft an. Das heißt, wir haben ja immer wieder verschiedene Phasen. Wir haben eigentlich 4 Phasen, mit denen wir arbeiten. Inneres, äußeres Luftanhalten, einatmen oder ausatmen. Und mit diesen 4 Bereichen können wir mal aktiv spielen. Und dann kommen wir als dritten Punkt bei dem Atem-Espresso zu einer generellen Verlangsamung der Atmung.
Verstanden.
Und eine Rejustierung von Sauerstoff und CO2 bei uns im Körper.
Ja, das, ich habe ehrlich gesagt mit der Hyperventilierung dann die Pausen sozusagen, Luftanhaltpausen dann gleich mit in die Übung reingepackt. Aber dann habe ich verstanden, das war sozusagen mein gedanklicher Fehler. Das Luftanhalten-Thema finde ich nochmal, da würde ich ganz kurz nochmal drauf eingehen. Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen. Also du hast ganz klar, dass man immer die Lunge leer haben muss, bevor man die Luft anhält. Die Sache ist der, also in dem Fall, aber die Sache des...
In dem Fall, wenn ich davor überventiliert habe, ja.
Genau. Die Sache grundsätzlich, wie lange man anhält, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen eben halt so lange, bis der natürliche Luftholimpuls kommt und die anderen sagen, nee, schon einen Tick drüber hinaus, dass der Stimulus größer ist. Also wo würdest du jetzt sozusagen das sagen, was wäre deine Empfehlung?
Mhm. Da wäre die erste Frage, was ist das Ziel?
Wir sind immer noch beim Espresso.
Okay. da würde ich immer sagen, solange ihr euch damit wohlfühlt. Weil es gibt eine Phase, in der wir uns extrem wohlfühlen, weil wir haben ja hyperventiliert, das heißt, das CO2-Level ist niedriger. Dann komme ich in eine Phase, wo ich dann beim Luftanhalten an den Punkt komme, dass mein CO2-Level auf normal ist. Und jetzt komme ich an den Punkt, dass das CO2-Level anfängt zu steigen und dann bekomme ich körperliche Reaktionen dazu. Was man vielleicht auch da sagen soll in diesem Kontext ist, für diese Übung ist es völlig okay, ist es ganz gleich, wie lange wir die Luft anhalten, sondern es geht hauptsächlich darum, diesen Anfang zu genießen, indem wir eben nicht das Gefühl haben, atmen zu müssen. Es ist einfach toll. Ich glaube, das wirst du vielleicht, wenn du es selbst schon gemacht hast, nachvollziehen können. Das ist auch so ein schöner Kick, so, boah, krass, ich muss gar nicht atmen. Ja, da passiert gar nichts und dann kommt im Endeffekt was. Das hat aber nur was mit der Hyperventilation und diesem CO2-Level zu tun. Wenn ich aber, und da kommen jetzt viele Leute nämlich zu mir, die sagen, ja, ich mache das und ich mache auch diese Technik und ich folge Wim Hof und mache das, aber ich bekomme einfach meine Luftanhaltezeit nicht nach oben. Also ich kann im normalen Zustand nicht lange die Luft anhalten. Und das liegt nämlich an unserer CO2-Toleranz im Körper nachher. Das heißt, wenn ich wirklich an den Punkt kommen möchte, dass ich länger die Luft anhalten kann, zum Beispiel für uns Apnoe-Taucher, dann geht es darum, dass ich eben nicht mein CO2 reduziere, sondern dass ich mein CO2 behalte und langfristig gesehen mich daran gewöhne, ein höheres CO2-Level im Körper zu haben. Und dann baut mein Körper immer mehr eine Toleranz zu diesem CO2 auf und dann kann ich noch viel, viel länger die Luft anhalten.
Okay, und wie übt man das?
Nicht mit Hyperventilation, okay. Sondern mit einer Hypoventilation. Also Hyper bedeutet ja, ich atme mehr als normal in Anführungszeichen und bei einer Hypoventilation reduziere ich meine Atmung bis in diesen Apnoe-Zustand, bis ich die Luft anhalte eigentlich. Und hier können wir Übungen machen. Ich nenne die Übung bei mir Silent Touch. Das sind spezifische Sessions, wo die Teilnehmer am Ende nur noch einmal pro Minute ein- und ausatmen, aber nicht mal das Bedürfnis verspüren, wirklich schneller atmen zu müssen. Ja, und da können wir uns ganz langsam rantasten an diesen Punkt.
Ich glaube, dass die Übung jetzt ganz gut gezeigt hat, wie du grundsätzlich arbeitest und dass man eben halt immer die Zielsetzung und die Punkte dann eben halt sehen muss. Was würdest du denn generell sagen, sagt die Art, die wir atmen, über den Menschen aus?
Also ich würde nicht sagen generell über den Menschen, sondern über die Emotion, die er gerade hat. Über den emotionalen Zustand, in dem die Person gerade ist. Ist vielleicht so ein bisschen für mich schwierig, weil ich jede Person auch ganz unterbewusst einfach scanne, wie sie atmet, um zu kategorisieren zu können, wie sie sich fühlt. Das ist bei mir ganz automatisch. Aber an sich kann ich direkt an der Atmung einfach schon sehen, ob sie hochaktiviert ist, ob sie wirklich entspannt ist, ob sie sehr angespannt ist, ob sie präsent ist in diesem Moment, ob sie eben nicht präsent ist. Also auch diese ganzen Emotionen, die wir haben, wie Ängste, ja, Liebe und, das können wir alles tatsächlich offensichtlich an unserer Atmung erkennen. Weil mit jeder sich verändernden Emotion verändert sich automatisch unsere Atmung.
Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com/karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Würdest du sagen, dass wir auch unsere eigene Atmung deuten können und wenn ja, wie?
Ja, natürlich, klar. Das ist ja im Endeffekt der Schlüssel der ganzen Sache. Lerne ich mich selbst besser kennen, lerne ich auch andere Menschen besser zu lesen. Aber der erste Schritt ist immer bei mir. Also wie atme ich gerade jetzt? Deswegen zum Beispiel auf meinem Handy habe ich einen Bildschirmhintergrund und da steht drauf, atme. Und diese Reflexion kontinuierlich, weil ich gucke öfters mal aufs Handy, diese Reflexion zeigt mir immer, wie atme ich denn jetzt gerade? Ah, okay, Bauch ist angespannt, okay, ich kann gar nicht in eine Zwerchfellatmung kommen, ich bin zu sehr in der Brust, ich tendiere zu einer Hyperventilation, ich bin zu viel am Quatschen, ich atme dabei durch den Mund ein, okay. Gerade jetzt habe ich genauso reflektiert, alles klar, atme durch die Nase ein, fange erst anschließend wieder an zu sprechen, meine Stimme wird ein bisschen tiefer und auch meine Stimme wird ein bisschen langsamer. Und diese kontinuierliche Reflexion über unsere eigene Atmung gibt uns die Möglichkeit zu schauen, auch in welchem mentalen Zustand wir gerade sind.
Würdest du sagen, dass man den auch durch die Atmung dann schnell ändern kann? Weil du hattest eingangs gesagt, naja, der mentale Zustand nur durch Atmung zu korrigieren, ist nicht so ganz einfach. Das heißt also, hilft, also wahrscheinlich hilft die Atmung, aber was machst du dann tatsächlich, um den Mentalzustand zu verändern? Also du hattest es auch schon eben halt erzählt, dieses Gedankenkarussell, wenn es dann mich gerade jetzt irgendwie wahnsinnig macht, dann welche Ratschläge gibst du dann deinen Mandanten?
Ja, also das, was du im Endeffekt sagst, es geht erstmal darum, das wahrzunehmen. Aus welchem Bereich kommt dieser Impuls? Also wenn ich zum Beispiel versuche, meinen Körper runterzufahren und auf die Atmung achte, aber merke, es klappt nicht, habe ich dann die Wahrnehmung dafür, dass ich vom Kopf her nicht wirklich loslasse? Wenn ich das habe, dann kann ich auch mental besser arbeiten. Und da gibt es dann zig verschiedene mentale Techniken, die man nutzen kann. Also ich habe dann einen ganzen Katalog und nutze immer die, die gerade für die Person wichtig sein können. Das Wichtigste ist, wenn ich mental arbeite, dass ich zwei Dinge mache und zwei Dinge nicht mache. Die Sachen, die ich brauche, um runterzufahren, bedeutet auch meine Gedanken und meinen jetzigen Zustand erstmal zu akzeptieren, wie er ist. Ganz gleich, wie er ist. Er ist, wie er ist. Akzeptieren. Und dann versuche ich das, was bei mir im Kopf ist, erstmal loszulassen. Mhm. Ich kann nicht loslassen, ohne zu akzeptieren. Deswegen sind manche Leute immer in dieser Dauerschleife so, ja, ich lass doch los, ich lass doch los. Ja, warst du voll akzeptiert? Ja, ich glaube schon. Okay, also nicht. Ja, nee, habe ich nicht. Alles klar, gut. Also machen wir nochmal, gehen wir nochmal zurück. Lernen wir erstmal zu akzeptieren. Und das ist eigentlich das, was ich brauche. Aber bei uns in der Gesellschaft, leider sind wir an dem Punkt, dass wir mehr anfangen, die Dinge zu bewerten. Ja, in Zahlen zu packen, sie zu bewerten oder uns auch zu vergleichen. Oder das ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist dann versuchen, das zu kontrollieren, meine Gedanken zu kontrollieren, ja, sie wegzudrücken zum Beispiel, dagegen zu arbeiten. Und das verschlimmert diesen Prozess eigentlich nur. Das heißt, was ich eigentlich möchte, ist, ich versuche, alle meine Gedanken zu akzeptieren und versuche, sie darüber hinaus loszulassen. Mhm. Und kann hiermit in diesem Zusammenhang aber auch aktiv mit verschiedensten mentalen Techniken arbeiten. Ja, mich zum Beispiel an den Platz zu beamen, der für mich die komplette geistige sowie körperliche Entspannung versinnbildlicht. Ja, so ein Happy Place zum Beispiel. Das habe ich auch gestern im Workshop gemacht. Die Leute dabei zu unterstützen, diesen Ort für sich zu kreieren. Der kann auch komplette Fiktion sein. Und das unterstützt uns dann, dahin zu kommen. Ich gebe dir mal ein kurzes Beispiel, auch vielleicht mit einer Zahl, weil manche Leute lieben ja Zahlen. Ich schlafe mit einer Herzfrequenz von ungefähr 50 bis 52 Schlägen. Das ist so meine Herzfrequenz, die ich habe. Wenn ich ab Nottauchen gehe, ist die deutlich niedriger. Dann schlafe ich nachts mit 47. Also es ändert sich deutlich. Wenn ich jetzt morgens meine Übung mache und wirklich auch mental loslassen kann und versuche, mich zu deaktivieren, einen komplett freien Kopf zu bekommen, in diesen Moment reinzukommen, wo ich einfach an gar nichts denke, sondern nur noch bin, dann kann ich meine Herzfrequenz reduzieren auf knapp über 30 Schläge.
30?
Ja, 35 bis 36, 37. Danach hat meine Uhr nicht mehr richtig gemessen. Das bedeutet, ich kriege meinen Puls durch die richtigen Techniken und eine fokussierte Verlangsamung der Atmung über diese drei Ls, leicht, langsam und leise, bekomme ich meinen Puls, also meine Herzfrequenz so weit reduziert, unter meinen Ruhepuls eigentlich sogar runter. Und dieser Zustand ist für mich der höchste restaurative Moment, den ich haben kann, an dem ich absolut auftanke und wenn ich dann zurückkomme, dann kann kommen, was will. Dann gehe ich gelassen durch den Sturm. Das ist mir total egal.
Ich überlege gerade, was das für mich bedeutet, weil ich gucke jetzt gerade, meine durchschnittliche Herzfrequenz war letzte Nacht bei 44 Schlägen. Das heißt also, wenn ich das jetzt vergleiche, du hast 10 Schläge mehr im Schnitt beim Schlafen. Wenn ich dann jetzt auch nochmal 10 Schläge weiter runterkommen müsste, dann bin ich tot, glaube ich, wenn ich nur noch 25 Schläge hätte.
Das ist eben so interessant, weil ich erzähle das vielen Leuten, die sagen, ja, das kann ja nicht sein. Und dann zeige ich ihnen meine Aufnahmen, ja, wo ich mich gemessen habe, mehrfach sogar. Und ich habe Schüler von mir, die das genauso schön bekommen. Die mir auch gesagt, das gibt's doch nicht. Und dann machen sie es, dann schicken sie mir ein Bild. Ich so, guck mal, Timo, krass, ich habe das auch hinbekommen. Aber das ist kein Zustand, den ich hinbekomme, wenn ich versuche zu kontrollieren, sondern ich muss komplett loslassen. Komplett. Naja. Selbst in diesem Moment darf ich nicht daran denken, dass ich jetzt meine Herzfrequenz reduzieren möchte, sondern das ist ein wirkliches, komplettes Abschalten, das ich hier habe. Ein absolutes, komplettes Abschalten.
Naja, das ist ja das, was ich tatsächlich auch bei mir letztendlich im Schlaf schalte ich ja auch ab und deswegen komme ich auch schon auf die 44. Also von daher ist das der Punkt. Und interessanterweise, ich war vor ein paar Jahren, bin ich mal auf den Kilimandscharo gestiegen und die meisten Leute erzählen ja immer was von der Höhenkrankheit, die sie da hatten. Ich hatte nicht die Höhenkrankheit, aber ich habe eben halt durch diesen niedrigen Sauerstoffgehalt ist mein Puls so hoch gegangen, dass ich eigentlich nie unter 60 gefallen bin. Und dadurch konnte ich nicht schlafen, weil wenn ich sonst gewohnt bin, bei 44 zu schlafen oder sage ich mal unter 50 normalerweise, also es ist selten eine Nacht, wo ich dann quasi mein Puls über 50 ist, dann ist natürlich klar, dass ich, wenn ich dann nicht unter 60 falle, dass mein Körper irgendwie nicht das Gefühl bekommt, dass er jetzt irgendwie Schlafenszeit ist. Und das heißt also, ich bin nicht höhenkrank geworden, ich konnte nicht schlafen. Das ist mein großes Problem. Ich bin zwar oben angekommen, aber es war nicht einfach ohne Schlaf.
Aber das ist komplett normal. Wir haben das auch jetzt zu Corona-Zeiten extrem gehabt. Ich hatte selbst auch Corona und ich habe gemerkt, dass ich meine Herzfrequenz nicht mehr runterbekommen habe. Und ich habe mir gedacht, also ich hatte es noch nicht offiziell, mein Körper hatte es schon. Ich habe mir gedacht, da kann doch was nicht stimmen. Wieso ist meine Herzfrequenz bei 57 Schlägen morgens? Ich kriege das nicht. Das gibt's doch nicht. Während ich meine Übung gemacht habe und die ist gestiegen. Und kurz vorm Flug, wir waren im Ausland, habe ich einen Test gemacht. Dann hieß es, ich bin positiv. Dann hatte ich über mehrere Tage hinweg eine Herzfrequenz von knapp 90 Schlägen. Über einen Tag im Schnitt. Das ist natürlich viel zu hoch, aber rein physiologisch gesehen, es ist genau das, was unser Körper braucht. Er versucht, die Sauerstoffsättigung konstant zu halten und dadurch erhöht er die Herzfrequenz. Und genau das Gleiche hat er bei dir im Endeffekt auch gemacht. Du hast eine höhere Herzfrequenz gehabt, weil du weniger Sauerstoff aufgenommen hast durch die Umgebungsluft, weil sie so dünn war. Und dementsprechend ist deine Herzfrequenz auch umgegangen.
Würdest du sagen, dass man durch das richtige Atmen bessere Entscheidungen treffen kann?
Ich stelle die Frage zurück. Würdest du sagen, dass du mit dem klaren Kopf bessere Entscheidungen treffen kannst?
Möchtest du eine Antwort haben? Ich glaube, es ist eher eine rhetorische Frage, aber genauso rhetorisch siehst du meine. Okay, ich habe es verstanden.
Exakt gleich. Also natürlich, wenn ich einen klaren, also wir können es mal, ich versuche mal physiologisch ein bisschen runterzubrechen. Bin ich in einer starken Hyperventilation, also okay, verengen sich meine Gefäße und ich habe eine geringere Versorgung von Sauerstoff in meinem Gehirn. Ich komme von einer peripheren Sicht, also ich sehe alles, ich bin präsent in diesem Moment, in diesen Tunnelblick rein. Das ist dieses Fight and Flight, was wir haben. Eine sympathische Aktivierung. Wenn ich jetzt aber anfange, meinen Körper zu regenerieren, in diesen parasympathischen Modus reinzubekommen, ruhig zu reden, tief zu atmen, dann bekomme ich einen klaren Kopf, bin ganz präsent, meine Gefäße öffnen sich im Körper und ich habe eine viel bessere Durchblutung. Übrigens, je langsamer ich atme, desto besser ist meine Durchblutung im Körper, desto eher öffnen sich unsere Gefäße. Dieser Effekt nennt sich der Bohr-Effekt. Und über ein höheres CO2-Level ist es so, dass unsere Gefäße eher aufgehen und dass meine Zellen auch besser mit Sauerstoff versorgt werden.
Sehr spannend, sehr spannend. Ich habe damals, als ich meinen allerersten Lanzerhof-Aufenthalt gemacht habe, auch gelernt, dass ich wie so viele zu flach atme. Bei mir hat sich dann aber auch wirklich tatsächlich immer so geäußert, dass ich dann in so längeren Meetings, wo dann der Sauerstofflevel so runtergeht, dann immer in so einen Sekundenschlaf gefallen bin. Also so, was man auch so häufig so bei älteren Herrschaften dann so im Theater sieht oder keine Ahnung was. Also da war ich schon mit Mitte 30 und habe dann damals dann den Therapeuten auch gefragt, meine ich, was soll ich denn machen? Soll ich mehr einatmen? Er sagte, nee, mehr ausatmen, weil das Problem ist tatsächlich, deine Lunge ist groß genug, das haben wir gerade gemessen. Du nutzt sie nur nicht richtig. Und wenn du sie einmal leer gemacht hast, dann kommt auch genügend Luft rein. Es sei denn, sind alle ohnmächtig geworden, dann ist natürlich wahrscheinlich tatsächlich zu wenig Sauerstoff im Raum. Aber fand ich wirklich für mich ein wirklich tolles Learning, weil ich wirklich mittlerweile gelernt habe, immer wenn ich diese Momente habe, wo ich dann auf einmal so überraschend müde werde, so plötzlich, dass es dann tatsächlich wirklich daran liegt, dass ich nicht genügend Sauerstoffversorgung habe. Und das habe ich mal bei längeren Autofahrten zum Beispiel so, dass ich das dann irgendwie merke. Und wenn ich dann mich auf meine Atmung konzentriere, dass ich dann auch wirklich wieder ganz schnell wieder wach bin. Also finde ich eine für mich faszinierendes Learning. Wenn wir aber jetzt mal über das andere Thema, wir hatten heute jetzt schon das Espresso-Thema, wenn wir jetzt den Leuten beim Schlafen helfen wollen, gibt es da zumindest eine Übung, wo du sagst, okay, das hilft zumindest mal, den Parasympathikus zu aktivieren?
Also grundsätzlich ist immer dieses 3L ist einfach super wichtig, dass ich versuche, also ich muss immer tief atmen, das ist eh klar, das ist für mich Voraussetzung, dass ich in die Zwerchfellatmung reinkommen kann und dass ich dann versuche, leise, leicht und langsam zu atmen. Und durch die Reduzierung meiner Atemfrequenz, aber gleichzeitig einer tiefen Atemfrequenz, komme ich automatisch in diese parasympathische Aktivierung. Dazu gibt es dann noch mehrere Sachen, die ich dafür unterstützen kann. Ich kann zum Beispiel aus dem Pranayama die Bienenatmung mitnehmen, bei der ich zum Beispiel meine Ohren zuhalte, meine Augen zuhalte und dann über einen brummenden Ton ausatme. Also ein auch das aktiviert wieder ganz extrem über mehrere Punkte, Ohren zu halten, Augen zu halten, langsame Atmung, Vibration. Das ist eigentlich so eine High-End-Übung, die uns komplett in unseren parasympathischen Schlafmodus kickt. Also wer diese Übung mal gemacht hat, diese Bienenatmung, die haut einen komplett weg. Das ist wirklich eine komplette Erdung, die man auch tatsächlich im Alltag machen kann, wenn man ein sehr hohes Stresslevel hat, um für sich relativ schnell runterzukommen. Ja, also einmal hat man das Gefühl, man sieht richtig dämlich aus, wenn man sich die Augen zuhält und anfängt zu brummen. Deswegen sage ich den Leuten immer gerne, überleg dir mal, welches Insekt du gerne wärst jetzt. Eine Hummel, eine Biene, eine Wespe, eine Hornisse. Das heißt, die sind auch mental gleich wieder auf einem anderen Punkt. Also ich bin gerne Hummel. Ja, ich bin auch gerne Hummel. Alles klar. Also stell ich mir vor, ich bin eine Hummel und fange hier an zu brummen. Und wenn das passiert, ist es automatisch, dass wir wirklich direkt in dieses parasympathische System kommen, ganz in unseren Körper rein und wir ganz schnell anfangen, uns zu beruhigen. Über ungefähr 5 Atemzüge sind wir automatisch in einer ganz, ganz starken Deaktivierung drin.
Du hattest angesprochen, dass du auch schon Corona hattest. Gibt es Leute, die bei dir sind mit Post-Corona, weil das Thema Atmung ja eine große Rolle spielt? Und wenn ja, gibt es da etwas, was du denen als Ratschlag gibst?
Ehrlich gesagt, es sind sehr, sehr viele. Es wird nur nicht so extrem im Außen kommuniziert, weil die Leute sich oftmals ein bisschen wie schämen, so nach dem Motto, da draußen wird noch gesagt, das gibt's nicht so richtig und ich kann da nicht im Freundeskreis drüber sprechen. Und es wird von außen noch nicht so richtig anerkannt, zumindest sagen das meine Klienten. Und da arbeite ich sehr viel mit den Leuten, auch für Leute, die wirklich so ein richtiges Fatigue-Syndrom haben, dass sie einfach nicht viel Energie haben, um überhaupt was machen zu können im Alltag, ja, dass sie vielleicht nicht mehr arbeiten können. Und da geht's viel darum, dass wir als ersten Schritt immer in unsere Atemwahrnehmung reinkommen. Das heißt, euer Körper kann euch genug Sauerstoff geben. Es ist bloß die Frage, wie ihr euren Motor nutzt, also wie ihr mit eurer Lunge überhaupt arbeitet, damit auch euer Herz schön arbeiten kann, um diesen Sauerstoff in eurem Körper zu versorgen. Die meisten sind aber in einer sehr flachen Mund- und Brustatmung. Und in dieser Atmung ist es so, dass wir eigentlich vielleicht nur 20-30% unseres Lungenvolumens überhaupt benutzen. Und gleichzeitig ist es so, wenn wir so flach atmen, dass wir automatisch eine hohe Herzfrequenz haben, in einem Stressmodus sind, zu einer Hyperventilation neigen und das uns ein ganz ungutes Gefühl gibt. Und wie bei anderen, in Anführungszeichen, Verletzungen, ist es ja oftmals so, dass wir eine Art Schonhaltung einnehmen. Und das sehe ich bei ganz vielen Leuten eben nach Corona, aber auch Leute, die Asthma haben, die das Thema COPD haben, dass sie in eine extreme Schonhaltung reinkommen und meinen, schneller atmen zu müssen, um mehr Luft zu bekommen. Es geht aber darum, langsamer und tiefer zu atmen, um dementsprechend tatsächlich einen viel größeren Gasaustausch zu haben. Ein Punkt, der, glaube ich, bei den wenigsten im Kopf ist, ist, die Luft, die wir einatmen, nehmen wir nicht direkt auf als Sauerstoff, den Bereich, denn die 21% Sauerstoff, die drin sind, sondern wir haben tote Räume, durch die im Endeffekt diese Luft auch wandert, wo wir keinen Umsatz haben. Es ist Nasennebenhöhlen, das ist unsere Luftröhre, dann kommen die Bronchien, Bronchiolen und erst am Schluss gibt es diese Alveolen. Und erst dort haben wir diesen Umsatz von Sauerstoff und CO2, erst hier passiert was. Und die meisten Leute atmen leider viel zu flach. Und dieser Raum von Nase bis zu den Alveolen, der kann bis zu 150 Milliliter an Luft sein, der sich nur vor und zurück bewegt, wo wir aber keinen Gasaustausch haben. Wenn ich jetzt schon eh dazu tendiere, flach zu atmen, dann atme ich auch viel zu wenig Luft und somit auch Sauerstoff zu meinen Alveolen und somit kann mein Körper auch viel weniger aufnehmen. Ja, sehr physiologisch gesehen.
Sehr spannend. Ich glaube, ich habe das Wort Alveolen noch nie gehört. Also insofern
Lungenbläschen.
Ja, okay, Lungenbläschen. Mhm. Kennen wir vom Tauchen.
Okay, genau.
Womit also wir wieder vielleicht beim Anfang wären, so ein bisschen. Aber okay, alles klar. Das habe ich verstanden. Eine Frage habe ich noch, weil ich Herrn Habermann hier schon zitiert habe. Der ist ja ein großer Anhänger der sogenannten Seufzeratmung. Und als du uns eben die Hyperventilierung beim Espresso vorgemacht hast, hast du im Grunde genommen eigentlich was sehr Ähnliches gemacht, was Habermann im Grunde genommen eigentlich uns predigt. Dieses, also so im Grunde genommen eigentlich so eine Mini-Doppel-Einatmung hast du gemacht, wie so ein Doppelklick nenne ich es immer. Und ich finde es ganz spannend, weil du hattest jetzt gerade von deinem 12 Monate alten Kind oder 12 Wochen alten Kind gesprochen, aber auch, ja. Man kennt das ja bei so wirklich kleineren Kindern, sage ich mal so im Vorschulalter, die sich total aufregen, so, dass die das ja ganz häufig auch machen, dass wenn die so am kurz vom totalen Ausrasten sind, dass die dann so, also im Grunde genommen eigentlich so ein doppelt einatmen und dann ausatmen beim Weinen haben. Und das finde ich ganz spannend. Hast du da eine Meinung zu diesem doppelt ein Ausatmen-Thema?
Doppelt ein würde ich eher als eine wirklich tiefe Atmung sehen, dass wir wirklich in diese tiefe Bauchatmung reinkommen und dabei Bauch und Brust kopfeln. Wenn du das Kinderthema hast, dann würde ich da direkt nochmal so ein Beispiel mit reinnehmen, weil das ist einfach herrlich und jeder, der Kinder um sich herum hat, der weiß genau, was ich meine. Und zwar, wenn Kinder weinen, ja, und sich in etwas reinsteigern, gibt es oftmals eine Pause zwischendrin. Das heißt, sie weinen, ja, und auf einmal gibt es eine Pause. Und jeder weiß, wenn diese Pause ist, kommt danach ein richtiger Schrei. Okay,
ja, weißt du, was ich meine? Absolut. Ja,
dann ist so, oh, jetzt kommt's richtig. Und dann, boom, so, was macht diese Pause? Das Kind atmet komplett tief ein. Und dann geht dieser Schrei los. Das heißt, also, wir fokussieren uns oftmals auf irgendwelche Techniken. Ja? An sich haben wir schon Techniken im Alltag. Und zwar nennen die sich Lachen, Reden, Schreien, Weinen, ja? Singen. Das sind alles die Kommunikation, die wir haben. Das ist alles Atmung. Das ist alles Atmung. Das geht alles mit dazu. Wenn ich am Weinen bin, am Lachen, also stell dir mal vor, lieber Nils, ja, wie geht's dir, wenn du mal so einen richtigen Lachkrampf hast? Erinnere dich mal an den letzten Lachkrampf, wo du nicht aufhören konntest und voll drin warst. Was passiert da?
Ich fühle mich gut oder worauf willst du hinaus?
Genau, was passiert physiologisch? Und zwar atmest du aus, weil du lachst. Du kriegst, ja, dann du kriegst, wie sagt man in Österreich, Spatzen im Bauch. Also du kriegst im Endeffekt einen Bauchmuskelkater, weil dein Bauch sich so komplett zusammenzieht, dass du den letzten Rest rausdrückst aus deiner Lunge, ja, bis zum Residualvolumen. Du drückst alles raus und um dann wieder lachen zu können, atmest du tief ein. Und dann lachst du wieder weiter. Und dann spürst du richtig deine Bauchmuskeln. Warum? Weil durch die Anspannung deiner Bauchmuskeln du versuchst, so viel Luft wie möglich über dieses kontinuierliche Lachen rauszupressen. Deswegen ist es so gesund, auch zu lachen. Nur durch unsere Atmung. Wir atmen aus, 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 alles raus. Ja, und wir atmen nicht nur hier oben, sondern wir atmen komplett in den Bauch rein. Wir nutzen unser komplettes Zwerchfell und danach atmen wieder tief, 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 tief ein. Ja, ähnlich wie beim Schrei bei Kindern. Auch beim Gesang ist es ähnlich. Ich habe auch viele Sänger, die ich mal betreut habe. Aktiv oder auch passiv in anderen Kursen. Und da kam auch zum Beispiel letztens das Thema, da hat einer gemeint, boah krass, ich merke einen riesen Unterschied, weil ich auf einmal meine Lunge komplett bespielen kann. Und bei vielen Sängern ist es ja so, die müssen über 20 Sekunden hinweg oder mehr einfach einen Ton halten. Und dafür brauchen sie einfach viel Luft. Weil wenn wenig Luft da ist, dann schaffen sie es nicht so lange, diesen Ton zu halten. Und das sind alles Dinge im Alltag, die wir schon haben, mit denen wir aktiv arbeiten können. Und dafür brauchen wir eigentlich nicht nochmal extra Techniken, sondern sagen wir es mal ganz, ganz spitz über Knopf, wenn wir genug am Tag lachen, wenn wir genug am Tag unseren Emotionen freien Lauf lassen, ganz gleich wie diese aussehen, dass wir uns ärgern, dass wir auch mal weinen, dass wir mal schluchzen dürfen, dass wir mal einen Schrei loslassen, dann sind wir eigentlich an dem Punkt, dass wir unsere Lunge schon richtig gut bespielen.
Ausgezeichnet. Meine letzte Frage ist immer, ob du noch mal einen Tipp für unsere Hörer hast. Du hast schon so viele, für unsere HörerInnen, du hast schon so viele Tipps eigentlich gegeben. Aber wenn du jetzt einfach noch mal so einen letzten Tipp vielleicht auf den Weg gibst, wie man durchs richtige Atmen sein Leben verbessern kann, was wäre das?
Zwei Sachen. Erster Schritt, frag dich, was dein Ziel ist und such dir die Technik, die dafür passend ist. Und der zweite Bereich ist, lass deine Emotionen mal freien Lauf. Versuch dich nicht in irgendwelche Ecken reinzudrücken zu lassen und zu sagen, ich versuche meine Emotionen zu hemmen, sondern lass die Tränen fließen, lach, wenn du lachen willst und nimm dir vor allem den besten Ansporn, über jemanden zu lachen und zwar über dich selbst. Ja? Ach, lach täglich mehrfach über dich selbst, weil du einfach irgendwas gemacht hast, was einfach lächerlich ist und du bist näher bei dir, das ist gut für deinen mentalen Zustand und deine Atmung wird dir danken.
Da habe ich sehr viele Ansatzpunkte bei mir selbst. Also von daher ausgezeichneter Tipp. Vielen Dank. Ja, Mensch, Timo, das hat sehr viel Spaß gemacht. Für alle, die von Timo nicht genug kriegen können, es gibt eben halt einen eigenen Podcast von dir, der heißt Atempause, zu finden auf Spotify, Apple Podcasts, Google, whatever. Und ansonsten kann man dich eben halt, wir können ja auch nochmal deine Website hier in die Shownotes reinnehmen. Und ich habe viel gelernt. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch.
Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte, Nils.
Sag mal, Timo, wenn man das Thema Box-Breathing, weil das, finde ich, die eine der häufigsten Atemtechniken so ist, was würdest du sagen, wofür ist die gut? Also wann soll ich Box-Breathing machen?
Wenn du in deinen Körper reinkommen möchtest. Box-Breathing ist im Endeffekt eine Möglichkeit, um dich auf deinen Körper zu fokussieren, auf deine Atmung zu fokussieren. Fokussiere ich mich auf meine Atmung, bin ich automatisch in meinem Körper drin und nicht beim Draußen. Also ich komme vom Außen ins Innen. Und da kann ich über eine Box atmen, ich kann über ein Dreieck atmen. Und beim Box-Breathing ist es im Endeffekt so gut, weil ich alle vier Phasen drin habe. Ich habe eine Einatmung, Luft anhalten, ich habe eine Ausatmung, Luft anhalten. Das heißt, ich habe all diese vier Phasen mit drin für mich und tendiere auch dazu, dass ich über dieses Box-Breathing, kurz nochmal als Erklärung, das ist zum Beispiel 4 Sekunden ein, 4 Sekunden Luft anhalten, 4 Sekunden aus, 4 Sekunden Luft anhalten, an den Punkt komme, wo ich automatisch meine Atmung verlangsame. Das heißt, wenn ich jetzt ein 4er-Box-Breathing mache, atme ich ja ein und aus, einmal in 16 Sekunden. Das bedeutet, ich reduziere meine Atemfrequenz auf 4 Atemzüge pro Minute. Und durch diese dramatische Reduzierung meiner Atemfrequenz habe ich einen Schlüssel in der Hand, um mein Nervensystem zu resetten und immer weiter runterzufahren. Gleichzeitig, wenn ich mich auf diese Box konzentriere, bin ich ja vom Kopf her auf einem anderen Konzentrationsmodus, weil ich konzentriere mich nicht auf irgendwelche Gedanken, sondern ich versuche zu zählen und in dieser Box zu bleiben. Das heißt, mental bin ich auf etwas fokussiert, was eigentlich relativ simpel ist. 4 plus 4 plus 4 plus 4 zu zählen ist jetzt nicht so komplex. Das ist einfach, das kriegen wir ganz gut hin. Und das ist die Kombination aus einer mentalen Strategie, um loszulassen, weil ich mich auf was anderes fokussiere. Und körperlich gesehen gebe ich meinem Körper die Möglichkeit, durch eine Verlangsamung der Atmung mein CO2-Level im Körper zu erhöhen und somit auch zur Ruhe zu kommen.
Wenn Sie sich über das Thema Atmung noch mehr informieren wollen, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 94 an. Hier sprechen wir mit Dr. Egor Egorov über 10 Atemzüge und nie wieder müde. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.